Ja, wir haben eben schon eindrucksvolle Beispiele von Helden gehört aus dem Guinness-Buch der Rekorde. Es wird jetzt nicht mehr lange dauern, dann haben wir wieder das Jahresende und auch da wird es wieder so Rückblicke auf dieses Jahr geben in den verschiedenen TV-Sendern und auch bei den Radiosendern. Da werden wir so einiges hören von Menschen, die Besonderes vollbracht haben oder ja einfach so verschiedene Bereiche, in denen besondere Leistungen hervorgehoben wurden. Ich denke da an Film und Musik. Ich könnte mir vorstellen, dass in diesem Jahr mit Sicherheit irgendwo in diesen Rückblicken von Taylor Swift die Rede ist. Oder ich denke an Sport, an die Sportlerinnen und Sportler, die sich gezeigt haben bei der Olympiade. Etwa die 3x3 Basketballerinnen von Deutschland, die da Gold gewonnen haben. Oder bei den Paralympics denke ich an Josia Topf, diesen jungen Mann, der nur so Ansätze von Armen hat und trotzdem die Goldmedaille in 150 Meter Lagen im Schwimmen gewonnen hat. Oder an die Alltagshelden. So Menschen, die Zivilcourage bewiesen haben, die werden dort sicherlich auch genannt. Oder Leute aus der Wirtschaft, der reichste Mann der Welt, Elon Musk, wahrscheinlich kommt er da auch irgendwie mal vor in diesen Rückblicken. Solche Superhelden haben aber nicht nur zum Jahreswechsel Hochkonjunktur. Denn ich glaube, dass diese Sehnsucht nach etwas Besonderem, nach besonderen Leistungen irgendwie in uns allen drin steckt. Die Sehnsucht nach Macht, nach Einfluss, nach Stärke. Und das macht auch vor dem christlichen Bereich nicht Halt. Seit einigen Jahren kürt eine Zeitschrift den Christen des Jahres. Das ist sicherlich ein gutes Ansinnen, weil es darum geht, uns Vorbilder zu präsentieren. Und doch denke ich, kann der Schuss auch nach hinten losgehen, denn der Eindruck kann entstehen, dass Gott ganz besonders auf die Begabten, die Helden unter den Christen blickt. Nur die richtig Starken, die kann er eigentlich gut gebrauchen. Aber ich will jetzt nicht mit dem Finger auf diese Zeitschrift zeigen, sondern möchte auch bei mir bleiben. In ein paar Wochen, da ist wieder die Pastorentagung auf Langeoog. Da werde ich diesmal auch dabei sein wieder. Und da ist es ganz oft so, wenn man dann Kollegen trifft, dass die erste Frage ist, na und wo bist du? Und dann wird der Ort genannt. Und die zweite Frage, wie viele Mitglieder hast du? Ja, also ihr merkt, das steckt auch ganz tief in uns drin, dass wir uns so einem Ranking aussetzen. Ja? Und mal ehrlich, wen möchten wir denn gerne in der Leitung und in der Mitarbeit von Gemeinde haben? Suchen wir da nicht auch besonders die Begabten und die besonders herausgehobenen Leute raus, die uns so auffallen? Oder wen schicken wir in die Mission oder zur theologischen Ausbildung? In der Regel sind es doch eher die Starken, oder nicht? Ist ja auch was dran. Und trotzdem, das Ganze ist nicht neu. Auch in den ersten christlichen Gemeinden gab es die Tendenz, die führenden Persönlichkeiten, aber nicht nur die, sondern auch einander, so einem geistlichen Ranking zu unterziehen. Wer ist der Begabteste? Wer ist der brillanteste Redner? Wer hat so die besten Gaben? Wer ist der Erfolgreichste? Und das zog sich leider auch ganz besonders in der Gemeinde in Korinth so durch die Reihen. Und das rief Paulus auf den Plan. Nicht nur, weil er selber davon betroffen war, man stellte ihm auch in den Vergleich zu anderen, sondern vor allen Dingen, weil er dahinter ein zutiefst ungeistliches Denken aufdecken wollte. Und so schrieb er den Korinthern einiges ins Stammbuch, was auch heute noch Richtungsweisung für uns sein kann. Im zweiten Korintherbrief in Kapitel 12 lesen wir Folgendes. Ihr zwingt mich dazu, dass ich mein Selbstlob noch weiter treibe. Zwar hat niemand einen Nutzen davon, trotzdem will ich jetzt von den Visionen und Offenbarungen sprechen, die vom Herrn kommen. Ich kenne einen Christen, einen mit Christus verbundenen Menschen, der vor 14 Jahren in den dritten Himmel versetzt wurde. Ich bin nicht sicher, ob er körperlich dort war oder nur im Geist, das weiß nur Gott. Jedenfalls weiß ich, dass diese Person ins Paradies versetzt wurde, ob körperlich oder nur im Geist, das weiß nur Gott. Dort hörte sie geheimnisvolle Worte, die kein Mensch aussprechen kann. Im Blick auf diese Person will ich prahlen. Im Blick auf mich selber prahle ich nur mit meiner Schwäche. Wollte ich aber für mich selber damit prahlen, so wäre das kein Anzeichen, dass ich den Verstand verloren hätte. Ich würde ja die reine Wahrheit sagen. Trotzdem verzichte ich darauf, denn jeder soll mich nach dem beurteilen, was er an mir sieht und mich reden hört und nicht höher von mir denken. Ich habe unbeschreibliche Dinge geschaut, aber damit ich mir nichts darauf einbilde, hat Gott mir einen Stachel ins Fleisch gegeben. Ein Engel des Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich mich nicht überhebe. Dreimal habe ich zum Herrn gebetet, dass der Satansengel von mir ablässt. Aber der Herr hat zu mir gesagt, du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft. Jetzt trage ich meine Schwäche gern. Ja, ich bin stolz darauf, weil dann Christus seine Kraft an mir erweisen kann. Darum freue ich mich über meine Schwächen, über Misshandlungen, Notlagen, Verfolgungen und Schwierigkeiten. Denn gerade wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ich möchte diesen Abschnitt einmal so für mich überschreiben. Jesus braucht keine Helden, er braucht dich und mich. Dieser zweite Brief, den Paulus an die Gemeinde in Korinth schickte, hat eine sehr, sehr persönliche Note. Denn man hatte Paulus stark angegriffen und sein Apostelamt in Frage gestellt. Man hegte also Zweifel daran, ob er von Jesus Christus wirklich dazu beauftragt war, Gemeinden zu gründen. Schließlich sei er ein schlechter Redner, warf man ihm vor. Er hätte keine besonderen geistlichen Erfahrungen vorzuweisen. Im Gegenteil, er würde im Vergleich zu den anderen, die nach ihm in die Gemeinde kamen, relativ blass und wenig heldenhaft wirken. Paulus geht im eben gelesenen Abschnitt auf diese Vorwürfe ein. Aber ich finde, man spürt ihm hier ab, dass es ihm eigentlich ziemlich gegen den Strich geht, hier nun herauszustellen, was er an besonderen Glaubenserfahrungen gemacht hat. Doch er sieht wohl offensichtlich keinen anderen Ausweg, die Sache richtig zu stellen. Und so erzählt er hier zunächst in der dritten Person, als wenn es um jemand anderes ginge, von seinen übernatürlichen Erlebnissen. So zumindest das Verständnis der meisten Ausleger. Und sofort wird klar, besondere Erfahrungen sind klasse, aber nicht zum Brüsten da. Ja, Paulus kannte sehr wohl spektakuläre geistliche Erfahrungen. So wurde er einmal in den dritten Himmel, ins Paradies versetzt, bekam also einen Blick in die übernatürliche Welt Gottes geschenkt. Was er dort erlebte, das kann er gar nicht so richtig beschreiben. Irgendwie gibt es dafür keine Vergleiche aus unserer Welt. Er skizziert das nur. Ob er wirklich körperlich oder nur geistlich dort anwesend war, selbst das kann er nicht sagen. Er nimmt sich da ganz zurück. Und schon immer hatte Paulus diese Zurückhaltung gepflegt, auch in der Auseinandersetzung mit den Korinthern über die besonderen Geistesgaben. Da lesen wir in seinem ersten Brief, ich danke Gott, dass ich mehr in Zungen rede als ihr alle, aber ich will in der Gemeinde lieber 5 Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise als 10.000 Worte in Zungen. Ja, Paulus kannte durchaus besondere geistliche Erfahrungen und Begabungen. Und er schätzte diese auch sehr wert. Sie stärkten seinen Glauben und auch seine Autorität. Hier führt er sie ja gerade deshalb an, um zu belegen, dass er aus Gottes Sicht wohl doch würdig war, ein Apostel zu sein und dass Gott ihn würdig hielt, diese Einblicke in den Himmel zu bekommen. Und dennoch trägt er diese Dinge nicht wie einen Bauchladen vor sich her. Er freut sich daran, er nutzt sie für sich, setzt sie hier und da in der Gemeinde ein, aber nie, um sich damit zu brüsten. Und schon gar nicht will er, dass andere ihn allein aufgrund dieser Dinge beurteilen. Ihm ist viel wichtiger, dass die anderen mitbekommen, wie er seinen Glauben im ganz alltäglichen Leben lebt. Dass sie mitbekommen, was der Glaube austrägt, wenn uns die ganz normalen Alltagsprobleme und täglichen kleineren und größeren Katastrophen begegnen. Er möchte, dass die Leser seines Briefes erkennen, dass sein Herz für seinen Herrn schlägt in allen Höhen und Tiefen. Wenn Paulus auf etwas stolz sein wollte, dann nicht auf die Highlights seines Glaubens, sondern auf seine Schwäche. In diesem Sinne oder in welchem Sinne er das meinte, hatte er bereits etwas weiter vorher in seinem Brief geschrieben. Nämlich in dem Sinne, dass er sagt, ich bin doch auch nur ein leeres Gefäß und das lasse ich jetzt von Gottes Kraft füllen. Es kommt nicht darauf an, durch Besonderes zu glänzen, sondern darauf, wie wir mit unseren Schwächen umgehen. Hören wir nochmal, was Paulus dazu schrieb. Ich habe unbeschreibliche Dinge geschaut, sagt er. Aber damit ich mir nichts darauf einbilde, hat Gott mir einen Stachel ins Fleisch gegeben. Ein Engel des Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Dreimal habe ich zum Herrn gebetet, dass der Satansengel von mir ablässt. Aber der Herr hat zu mir gesagt, du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft. Ein zweiter Gedanke. Schwächen einzugestehen tut weh, aber es gibt Jesu Kraft Raum und schafft Vertrauen. Auch Paulus musste es erst mal lernen, sich einzugestehen, dass es Schwächen in seinem Leben gab. Dreimal bat er den Herrn, diese Last, die er als einen Stachel im Fleisch empfand, von ihm zu nehmen. Er ertrug diese Attacken nicht einfach heldenhaft. Die machten ihm richtig zu schaffen. Daran hatte er zu knacken. Und so war es vermutlich nicht nur ein schlichtes Bittgebet, sondern ein Ringen mit dem Herrn, was Paulus hier ausfocht. Es hat ihn zunächst sicher geschmerzt, dass Gott ihm diesen Ballast nicht einfach abnahm. Wir wissen ja gar nicht genau, was das war. Das wird ja gar nicht in der Bibel beschrieben. Manche vermuten ein Augenleiden, andere eine Epilepsie, wieder andere gehen von Depressionen aus. Möglich wäre aber auch Schuldgefühle wegen seiner Vergangenheit als Christenverfolger. Aber wie dem auch sei, er empfand das, was ihn plagte, als notvoll in seinem Leben und als hinderlich in seinem Dienst, so dass er den Herrn mehrfach darum bat, ihn davon zu befreien. Aber Jesus tat es nicht. Warum? Warum behält er dem Paulus seine Schwäche? Paulus selbst deutet das so, dass der Herr ihm diese Beschränkungen auferlegt, damit er auf dem Teppich bleibt. Paulus sollte damit vor Stolz und Hochmut bewahrt werden. Das war das eine. Und das andere, was er nennt, ist, dass Jesus ihm klar macht, du brauchst nichts mehr als meine Gnade. Gerade deine Schwäche ist der Punkt, an dem meine Kraft in dir ganz besonders zur Geltung kommt und wo sie sich mächtig zeigen kann. Wie oft hat Paulus das in seinem Leben schon erfahren? Gerade da, wo er keine Kraft mehr hatte, da ist Gott auf den Plan getreten und hat etwas daraus gemacht. Wir können die Briefe des Paulus lesen, da finden wir so viel davon. Etwa als er mit dem Schiff unterwegs war, Schiffbruch erlitt und die ganze Besatzung ja davon bedroht war, unterzugehen, dass Gott ihm sagte, nein, ihr werdet alle gerettet, er gibt das weiter an die anderen und das Schiff zerbricht, aber alle können an Land gerettet werden. Er kann ein Zeuge Gottes sein, mitten in dieser Schwachheit. Oder er war mehrfach im Gefängnis und konnte immer wieder auch dort von Jesus erzählen. So wurde diese Schwäche zu einer Stärke. Er hat Schläge und Steinigungen erlebt und Gott hat ihn doch wieder aufgerichtet. Er hat Verfolgung erlebt, ist dem Tod entkommen, Anschlägen entkommen. Überall erlebte er, wie Gott aus der Schwäche etwas Großes gemacht hat. Und selbst diese begrenzte Redebegabung, die er offensichtlich hatte, hat Gott umgekehrt, indem er ein brillanter Briefschreiber wurde. Bis heute wirken seine Briefe nach. Was mich besonders an Paulus fasziniert oder beeindruckt an dieser Stelle ist, er lässt hier sozusagen das Visier runter. An einer Stelle in seinen Briefen schreibt er, all das hat uns so zugesetzt, dass wir gar nicht genau wussten, ob wir das durchhalten können. ob das über unsere Kraft geht oder nicht. So ehrlich schreibt er das in seinen Briefen. Und da kommt er mir so unwahrscheinlich nahe. Er zeigt ehrlich seine Schwächen und macht sich verletzbar. Da ist er mir viel dichter als da, wo ich so diesen starken Gottesmann vor Augen habe. Ehrlich sein, sich verletzlich machen, Schwächen zugeben, das ist der Weg, um einander vertrauen zu können. Und da sind wir wieder bei unserem Jahresthema Herzenssache. Jesus geht es immer zuerst um unser Herz und nicht um unsere Leistung. Und darum möchte ich auch uns Mut machen hier heute Morgen, dass wir unsere Masken ablegen und unsere Schwächen nicht voreinander verbergen. Allerdings möchte ich auch sagen, Schwächen, damit sind jetzt nicht unsere Sünden gemeint oder unsere Laster oder schlechte charakterliche Eigenschaften, die wir ändern könnten. Da ist die Bibel ganz klar, da sollen wir Buße tun, umkehren und daran arbeiten. Sondern Schwächen, das sind Dinge, die wir nicht so ohne weiteres von uns aus verändern können. Vielleicht körperliche Einschränkungen, weil wir vielleicht chronisch krank sind oder ein Handicap haben oder einfach aufgrund unseres Alters nicht mehr die Lebenskraft haben, so wie früher. Schwächen, das sind auch emotionale Einschränkungen, wo mich vielleicht ein Trauma erreicht hat, das mich immer noch prägt oder eine innere Verletzung oder durch hormonelle Umstellungen, dass meine emotionalen Dinge so durcheinander gehen. Schwächen, das sind auch einfach unsere Begrenzungen. Gott hat uns nicht mit allem begabt, sondern nur mit speziellen Gaben. Das ist auch unser begrenzter Intellekt eventuell. Nicht alle können super schlau sein. Und Schwächen, darunter zähle ich auch so plötzliche Anfechtungen. Mit dem Mal, ich weiß gar nicht woher, überfällt mich so ein Zweifel und ich bin ganz verunsichert in meinem Glauben. In der Regel lehnen wir uns gegen solche Begrenzungen auf. Rick Warren, ein amerikanischer Pastor und Autor, gibt dazu in seinem Buch Leben mit Vision Folgendes zu bedenken. Gott liebt es, schwache Menschen zu gebrauchen. Jeder hat Schwächen. Tatsächlich haben sie eine ganze Menge Unvollkommenheiten auf körperlicher, emotionaler, intellektueller und geistlicher Ebene. Wichtiger ist aber, wie sie damit umgehen. Normalerweise leugnen wir unsere Schwächen, wir verteidigen sie, entschuldigen sie, verstecken sie und ärgern uns über sie. Das verhindert, dass Gott sie so gebrauchen kann, wie er es gerne möchte. Gott hat eine andere Sichtweise für unsere Schwächen. Er möchte auch unsere Schwächen zu seiner Ehre gebrauchen. Ihre Schwächen sind kein Unfall. Gott lässt sie bewusst in ihrem Leben zu, um seine Kraft durch sie zu beweisen. Und damit bin ich noch bei einem dritten Gedanken heute Morgen. Nimm deine Schwäche an und lass Gottes Kraft wirken. Die Antwort Jesu an Paulus: Du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft. Oder wie Luther übersetzt: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, hat dazu geführt, dass Paulus umdachte. Jetzt will er gar nicht mehr, dass sein Stachel im Fleisch verschwindet. Er beginnt sozusagen, seine Schwäche zu umarmen, sie zu lieben. Jetzt ist er sogar stolz auf seine Schwäche, weil dadurch noch viel deutlicher wird, dass es Jesus Christus ist, der durch ihn wirkt. Paulus hat erkannt, dass er mit seiner eigenen Kraft, Gottes Kraft, manchmal im Weg stand. Und das ist es, was er auch allen vor Augen stellt, die so sehr darauf achten, was für Qualifikationen, was für Auszeichnungen, was für Leistungen und besondere Erfahrungen Menschen mitbringen sollen, die einen Dienst für Gott tun. Paulus sagt: Stopp. Das mag alles gut sein, nur das macht uns nicht aus. Was uns ausmacht, ist Gottes Kraft, die sich unsere Schwachheit zunutze macht. Darum, sei mit deinen Schwächen zufrieden. Du denkst vielleicht, Gott kann mich mit meiner Schwäche doch niemals gebrauchen. Doch, er kann. Und er will es sogar. Er ist dadurch nicht begrenzt. Ohne ihn würde ich hier heute Morgen nicht stehen auf der Kanzel. Als es bei mir darum ging, meinen alten Beruf zu verlassen und Theologie zu studieren, habe ich viele Zweifel gehabt, viele Anfechtungen. Ich bin kein guter Redner, habe ich mir immer gesagt. Und ich bin auch intellektuell begrenzt. Ich bin fremdsprachlich total unbegabt und seelisch auch nur bedingt belastbar. Ich habe eben auch meine Schwächen. Und trotzdem hat Gott mich gebraucht und gebraucht mich Gott. Gerade dann, wenn ich Menschen gegenüber mich öffne und meine Schwächen auch zeige, kann ich Menschen trösten, kann ich ihnen zurechthelfen, kann ich sie ermutigen. Und ja, ich durfte auch hier und dort Menschen Geburtshelfer zu einem Leben mit Jesus sein. Selbst nach meinem Empfinden, Predigten, die nicht so gut gelungen sind, hat Gott es gebraucht und Menschen dadurch angesprochen. Ja, Jesus kann unsere Schwächen für sich gebrauchen. Und unsere Schwächen haben noch mehr Gutes. Wenn wir sie bejahen und zulassen und nicht wegdrücken, dann können sie uns nämlich lehren, auf Gott zu vertrauen. Uns ganz und gar auf ihn zu verlassen. Uns von ihm abhängig zu machen, zu sagen, es kann nur durch deine Kraft geschehen. Und sie bewahren uns vor Arroganz, weil sie uns auf den Boden stellen, wo alle stehen. Wir alle haben Schwächen und wir alle können uns auf dieser Ebene auf Augenhöhe begegnen. Schwächen bewahren uns auch nicht nur vor Arroganz, sondern sie ermutigen uns auch zu Teamwork, weil wir merken, da brauchen wir Ergänzung. Da brauchen wir den anderen, die andere, die uns helfen, hier das Loch zu füllen. Sie helfen uns auch mitfühlend zu sein, weil wir merken, so wie ich schwach bin, darf der andere auch seine Schwäche haben. Und ein ehrlicher Umgang mit Schwächen führt zu vertrauter Gemeinschaft. Stärken dagegen führen meist zu einem Wettbewerbsdenken. Darum sollten wir nicht unsere Stärken wie Pokale in die Höhe recken, sondern, wie Rick Warren es ausdrückt, unsere Schwächen als Trophäen der Gnade hochhalten. Aber nicht, um sie wieder hochzurecken, damit wir damit glänzen, sondern damit Jesus sie mit seiner Kraft füllen kann. Wir strecken sie ihm entgegen mit der Bitte in unserem Herzen: Herr, hier ist meine Schwäche. Ich nehme sie an, aber ich gebe sie dir und füll du sie mit deiner Kraft. Mach du daraus, was du willst. Jetzt stellt euch das so bildlich vor. Nimm deine Schwäche in deine Hand, halte sie Jesus hin und sage: Füll du sie mit deiner Kraft. Und gebrauche du sie, so wie du es gerne möchtest, zum Bau deines Reiches. Weißt du, was Jesus jetzt zu dir sagt am Ende dieser Predigt? Lass dir, und da kannst du ganz getrost deinen Namen einsetzen, so wie ich das jetzt tue, lass dir, Andreas, an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Amen. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns siehst als Menschen mit unseren Stärken, mit unseren Schwächen, mit unseren Begabungen und Begrenzungen. Und du siehst uns auch als Menschen, die gerne ins Ranking, in den Wettbewerb gehen. Aber darum geht es nicht im Bau deines Reiches, sondern darum, dass wir dir unser Herz geben, dir unser ganzes Leben geben, die Stärken, aber auch die Schwächen, und dass wir sie von dir füllen lassen. Ich möchte dich bitten, dass wir dafür sensibel werden und das tun und so noch mehr für dein Reich unterwegs sein können, dass deine Kraft sich entfalten kann zu deiner Ehre und zum Aufbau deiner Gemeinde. Amen.